Saisonstart in der Extreme E. Und beim Desert Xperia macht Rosberg X Racing genau da weiter, wo sie im Dezember aufgehört haben. Was macht dieses Team nur so gut?
Das Wochenende war gekennzeichnet von Crashes und Überschlägen. Zwei FahrerInnen landeten sogar im Krankenhaus. Wie kam es zu diesen Szenen?
Der erste Durchlauf des neuen Heat Qualifyings ist absolviert. Wie gut funktionierte die Formatanpassung?
Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zu Extreme E mit Svenny König und Tobi Blum. Hallo! Im Dezember, da gab es den ersten Meistertitel der Extreme E. Und im Februar den ersten Sieg des zweiten Jahres für Rosberg X Racing. Das neue Fahrerin-Duo, das harmoniert also ganz schön gut. Und das haben die beiden beim Desert X-Prix in Saudi-Arabien mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Molly Taylor hatte ja in der Saisonpause mit der JBXE-Fahrerin Michaela Orlin-Kotlinski die Plätze getauscht. Tja, und für die Schweden zahlte sich der Transfer ganz offensichtlich aus. Ein beinahe Überschlag im Qualifying hatte dabei RXR fast schon das Wochenende gekostet. Aber sagen wir, was es ist, weil Johann Christoffersen einfach nicht von dieser Welt ist, gewinnt das Team dann doch den Saisonauftakt 2022. Svenny, du hast für uns das gesamte Extreme E-Wochenende mitbegleitet und gesehen, wie der Christoffersen da im Finale die Aufholjagd des Jahres gezeigt hat. Warum ist dieses Team so stark?
Jetzt sag mal nicht des Jahres, wer weiß, was der noch so raushaut die nächsten Wochenenden. Also, aber ja, ich glaube, Rosberg X Racing ist einfach ein Team, das insbesondere wegen der Formel-1-Mentalität, die Nico Rosberg da tagtäglich hinlegt, genauso stark ist, der hinter den Kulissen die Fäden zieht, zwei exzellente FahrerInnen immer genau auf den Punkt richtig einstimmt. Und das hat sich auch in Neom wieder mal ausgezahlt. Die Wüste in Saudi-Arabien erwies sich erneut als große Herausforderung für die FahrerInnen der Extreme E, insbesondere die besonders tiefen Furchen im Wüstensand und die Staubentwicklung im Rennen. Hier war erneut Anpassungsfähigkeit gefordert, zumal das Finale mit einer roten Flagge unterbrochen wurde. Tobi, hatten wir das eigentlich schon mal in der Extreme E, dass es eine Finalunterbrechung gab?
Ich glaube, eine Finalunterbrechung nicht. Ich kann mich an die erste Saison erinnern, wo es eine rote Flagge gab.
Ich weiß, es gab mal, also im Crazy Race, nach dem Kyle Ledoux Claudia Hürtgen-Unfall, bin ich mir ziemlich sicher, dass abgebrochen wurde. Und auch nach dem Kyle Ledoux hängt im Baum Unfall, wurde, glaube ich, auch die Session abgebrochen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das im Finale gewesen wäre.
Ja, sehr kurios auf jeden Fall, aber auch irgendwie klug gelöst. Ich erinnere mich noch an die Szenen im Fernsehen, als da die Rennleitung erstmal alle Fahrzeuge in die Switch-Zone hat manövrieren lassen, da dann das Finale mit der roten Flagge unterbrochen hat und dann versucht hat, die Zeitabstände, nachdem der Kurs wieder freigeräumt war, wiederherzustellen und die FahrerInnen dann auf die zweite Runde zu entlassen.
Christoffersen hat auf Position 3 von seiner Teamkollegin das Fahrzeug übernommen und dann im Folgenden Christina Gutierrez im X44-Auto von Lewis Hamilton überholt und dann kurz vor Schluss noch Laia Sanz geschnappt und somit das Rennen gewonnen. Wie er das selbst zusammenfasst, hört ihr hier.
I think on the start line, first of all, I was, you know, also thinking about Kyle starting 10 seconds behind me because I know that he is super fast as well sometimes when he's on the big push. But when I got out from waypoint 4 on the last day, I was a little bit closer than I actually thought that I would be. So then I thought, okay, I might as well just have a go and try and see if I can catch them. And everything can happen. And I tried to find some new lines. And me and Michaela worked on some lines between semifinal and final. So I tried some of them and did work out. And Michaela gave me some good information also during the red flag to watch out for a couple of things here and there. And from 16 and in, I had a really, really big push and managed to get Christina on the long straight with a hyperdrive. And then from there on driving, getting closer and closer to Laia, and then I tried a bit of a move into 22, so it did work out, but it was a tough one, so I have to say. So it was a very long time since I had such adrenaline rush driving in the race car, to be honest. So that was really, really nice, and on top of that we managed to get the super sector as well, so very happy with that.
Mein ganz persönliches Top-Thema der Woche, das war aber die Sicherheit. Es gab drei Bombenüberschläge am Wochenende. Dazu noch so einige beinahe Crashes, wo Fahrzeuge mal gemächlich auf zwei Rädern für eine signifikante Distanz gerollt sind. Und es ging direkt los mit einem der schwersten Crashes vom ganzen Wochenende, nämlich mit dem von Christine Giampaoli Zonka, die da neu von Veloce unter Vertrag genommen wurde vor dieser Saison und zum Einstand erstmal sich mit dem Auto überschlug. GZ, die konnte danach zwar noch aus eigener Kraft aus dem Auto aussteigen, humpelte dann aber schon doch auffällig in Richtung des Medical Centers an der Rennstrecke. Und im Krankenhaus wurde später eine Knöchelfraktur bei ihr festgestellt. Das heißt, am Sonntag war sie dann mit Krücken und mit Gipsfuß unterwegs, präsentierte sich noch voll auf Schmerzmittel im Fernsehbild und sagte, hey, ich bin mega drauf, ist alles supi. Kennen Sie ja, die ist ja sowieso schon so ein Bällchen voll mit Energie. Und dann noch Ibu 600 obendrauf, das war keine gute Kombination. Also sie war sehr stolz auf ihre Bambuskrücken, was dann auch sehr schön zu sehen war. Am Sonntag war es für sie dann halt ein bisschen schwerer, ins Auto zu steigen, um nicht zu sagen, sie hat es gar nicht gemacht. Sie wurde dann ersetzt von der offiziellen Extreme E-Reservefahrerin Hedda Hossos, die ihrerseits eigentlich auch nur Ersatzfrau war für Tamara Molinaro, die allerdings schon bei Excite Energy einspringen musste. Also da wurde bunt durchgemischt in Neom. Und Hossas, die musste dann die zweite Runde mit kaputter Servolenkung an der Seite von Lance Woolridge beenden im Crazy Race. Da war da nicht viel zu holen. Zufrieden gewesen sein wird sie trotzdem, denn das war jetzt ja die große Gelegenheit für sie, endlich mal in die Extreme E einzusteigen. Da war ja letztes Jahr schon ihr Einsatz beim offiziellen Rookie-Test in Sardinien geplant. Damals konnte sie allerdings nicht fahren, weil, welche Überraschung, Veloces Auto mal wieder kaputt war. Ich glaube, damals hatte Stefan Sarrazin das Fahrzeug am Tag zuvor allerdings verlegt. Das hat dann dazu geführt.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bei seinem epischen Sprung in Sardinien über diese Steinstraße, weißt du nicht mehr, wo er so geflogen ist, fast noch den Sieg geholt hätte, wenn seine Aufhängung nicht gebrochen wäre.
Ja, und das war der Auslöser dafür, dass Hossos letztes Mal nicht fahren konnte. Jetzt hat's endlich geklappt mit dem Debüt. Besonders erfolgreich war es nicht, aber sie hat was zu erzählen aus diesem Februar. Immerhin was. Herzlichen Glückwunsch zum Debüt und natürlich gute Besserung an Christine GZ.
Das sollte aber nicht das Ende der Extreme E-Crashes am Wochenende sein, denn im Halbfinale hat Jimmy Hansen über einer Bodenwelle seinen Andretti United verloren und das kostete ihm höchstwahrscheinlich den Finaleinzug. Im Finale endete dann das Debüt von McLaren vorzeitig. Die sind ein neues Team mit großen Ambitionen und einer starken Fahrerinnenpaarung bestehend aus Tanner Faust und Emma Gilmore, die schon letzte Saison als Reservefahrerin für Veloce für Jamie Chadwick eingestiegen ist, um die Story mal abzurunden. Genau, für Tanner Faust endete das Rennen dann schon nach wenigen Wertungstoren, denn er fuhr im aufgewirbelten Staub vom Rosberg-Auto, pilotiert von Michaela Arlen-Kotulinski, und ist einfach im Blindflug über eine Gerade gefahren, von der er eigentlich wusste, wo die Ideallinie ist. Anscheinend hat Arlen-Kotulinski dann zu seinem Überraschen die Linie gewechselt und er ist erst ins Heck vom Rosberg-Auto reingefahren und hat sich dann überschlagen. Hier erklärt er es selber.
Made it to the final, which was an amazing accomplishment for us in the first event, but wrecked it in the final. Came into the dust and I had my line. I had been in the dust there before. I anticipated a bit and so I stayed pretty flat through there and was going very quick. Unfortunately, car in front of me checked up, had some sort of a problem. I saw she was a little bit offline, but checked up. Somehow the closing speed got over 30 kilometers an hour and I grenaded her in the back, just popped out of the dust. All of a sudden, and it was a big shunt. But I'm good. Tough machine, the XC car, and on to the next one.
Ja, ich finde, der untertreibt da so ein bisschen. Der beschreibt da halt so ein bisschen Kontakt und dann ist ein bisschen was kaputt gegangen. Aber dieser Kontakt, der führte zu einem Überschlag. Also das Auto blieb da auf der Seite liegen und ich bin heilfroh, dass Faust da unverletzt ist. Jetzt könnte ich mal wieder ein Loblied auf die Überrollbügel und auf die Sicherheitstechnologie im Motorsport allgemein und in der Extreme E auch anstimmen. Aber danach ist mir trotzdem irgendwie nicht zumute, weil auch wenn da alles gut gegangen ist, das eine von vielen Szenen war am Wochenende, wo gehörig viel gehörig schiefgelaufen ist.
Ja, vor allem, also um dazu noch kurz was hinzuzufügen, ich finde, er sagt es so, ja, er wusste, wo die Ideallinie war und da konnte er dann im Blindflug sozusagen langfahren. Aber ich finde, gerade wenn man sich mit einem Kontrahenten, der vor einem fährt, battelt, dann muss man erwarten, dass der auch mal die Linie wechselt, um eben seine Position zu verteidigen. Und das ist halt, wenn man dann nicht sieht, wo man hinfährt oder in wen man reinfährt, das ist dann einfach ein tragischer Ansatz. Noch schlimmer lief es aber für JBXE-Pilot Kevin Hansen, und darauf hast du gerade schon angespielt, denn der hat sich im Crazy Race beim finalen Abhang, spektakuläres Bild, vor der Startzielgerade einmal eine steile Wand runterzufahren, da hat der sich einen Wirbel gebrochen und eine Lungenverletzung zugezogen und hat nichtsdestotrotz, also es waren da nur noch ein paar Meter, aber hat nichtsdestotrotz die Runde beendet, den Fahrerinnenwechsel zu Molly Taylor, der Vorjahresmeisterin, damals noch für Rosberg, vollständig durchgezogen. Man hat ihn dann nur noch im Fernsehen kurz außerhalb der Switchzone am Boden liegen sehen, so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, ordentlich nach Luft schnappen sehen und hat sich eigentlich nur gedacht, was ist los mit ihm? Es ist dann auch im weiteren Verlauf nicht aufgeklärt worden, also von der Extreme E selber nicht. Aber er ist dann direkt nach dem Rennen ins Krankenhaus gebracht worden und hat dann eben heute Morgen, also am Montagmorgen, erst bei Instagram verkündet, dass er sich einen Wirbel gebrochen hat beim Herunterfahren vom letzten Abhang.
Ja.
Krass, Tobi, oder? Krass, einfach krass.
Es also, ist wirklich
Wahnsinn.
Wirklich heftig und auch ihm natürlich gute Besserung.
Voll.
Ich möchte die Extreme E kurz erstmal verteidigen. Die hat schon was gesagt. Die hat nämlich gesagt, es geht ihm gut. Aber erst nachdem er im Krankenhaus halt durchgecheckt wurde, in der Zwischenzeit war komplett Kommunikationsblackout, wie das bei der Extreme E ja üblich ist. Und naja, der Hansen hat dann am Montagmorgen eben bestätigt, was genau da passiert ist. Und das ist wirklich eine miese Geschichte. Also, und eine Geschichte, bei der es mir wirklich ein bisschen hochkommt. Denn meiner Meinung nach, und jetzt gehen wir mal weg von der Beschreibung des Vorfalls und hin zu meiner Interpretation davon, hat die Rennleitung da auf ganzer Linie versagt. Die hat immer im Motorsport die Verantwortung, für Sicherheit zu sorgen. Natürlich wollen wir alle spektakuläre Rennen sehen und diese Bergabpassage, dieser Hang, der war auch mega spektakulär. Das war vom Streckendesigner Timo Scheider sich richtig gut überlegt. Aber meiner Meinung nach ist die Rennleitung ihrer Verantwortung nicht nachgekommen, dieses spektakuläre Streckendesign so ausführlich, wie es nötig gewesen wäre, auf die Sicherheit zu überprüfen. Das ist die eine Sache. Dieser Hang, der offensichtlich, fragt mal Kevin Hansen, nicht sicher genug gewesen ist. Die andere Sache ist natürlich die Staubentwicklung. Die war schon im letzten Jahr ein Riesenproblem und es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich da mal jemand verletzt bei einem Überschlag oder sowas, weil sich halt ein Rad in den Sand eingräbt oder weil sich zu tiefe Furchen entwickeln oder was weiß ich. Es kann so viel schiefgehen, wenn man auf diesem Untergrund in der bekloppten Wüste im bekloppten Saudi-Arabien fährt. Entschuldigung dafür. Ich will der Extreme E da ja auch nicht irgendwie ihre Daseinsberechtigung absprechen. Die wollen natürlich in so extremen Locations fahren. Und wenn ich die Daseinsberechtigung absprechen würde, hätte ich da noch ganz andere Argumente. Aber für mich war mal wieder klar beim Wochenende, dass für die Extreme E die coolen Fernsehbilder im Vordergrund standen und nicht die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer. Und das macht mich einfach nur wütend. Und tja, ich kann nur noch mal viele gute Wünsche in Richtung von Kevin Hansen und Christine Gisi senden. Ich hoffe, die beiden erholen sich schnell von ihren Unfällen und von ihren Verletzungen. Aber das, was die Extreme E-Rennleitung da in Neom gezeigt hat, das war für mich wirklich eine herbe Enttäuschung.
Vor dem Finale inklusive Unfall von McLaren hat die Extreme E aber mal wieder ein neues Rennformat ins Leben gerufen. Mittlerweile das siebte, wenn ich korrekt mitgezählt habe, für insgesamt 6 Rennen. Und es hat jetzt hauptsächlich, also die größten Änderungen haben das Qualifying betroffen, wenn nicht sogar alle. Ich glaube sogar alle. Tatsächlich hat die Extreme E vor dem Wochenende verkündet, dass beide Qualifying Sessions als Heat Qualifying, also quasi zweimal 5 gegen 5 Autos als kurzes Rennen stattfinden sollen. Hinterher, also am Samstagmorgen konkreterweise in der Stunde vor dem Qualifying, hieß es dann, nein, Kommando zurück. Wir machen doch Zeitfahren im ersten Qualifying. Also ich vermute mal, das wurde auch gemacht, weil man eben im freien Training am Tag vorher Angst vor einer Staubentwicklung hatte, die sich dann im ersten Qualifying als nicht so dramatisch herausgestellt hat, eben weil es in der Nacht von Freitag auf Samstag relativ stark geregnet hat. Genau, und dann wurde eben nur in der zweiten Qualifying-Session Rennen gefahren tatsächlich.
Also relativ stark für saudi-arabische Verhältnisse geregnet hat, ne? Es ist, ich zuck immer so ein bisschen zusammen, wenn man von Regen in Saudi-Arabien spricht, weil dann so ein bisschen die Flashbacks kommen zum ersten Formel-E-Training, das damals 2018 da abgehalten wurde in Diriyah. Und auch jetzt irgendwie scheint dieser Elektromotorsport die Regenwolken anzuziehen in Saudi-Arabien. Der Extreme E hat das ein bisschen den Tag versüßt, weil dadurch halt, das hast du ja gerade schon ganz richtig erzählt und erklärt, die Staubentwicklung am Samstag nicht so groß war. Was die Folge der Staubentwicklung am Sonntag war, das haben wir Tanner Faust ja gerade schon erklären lassen. Ich fand, das Rennformat war ja eine ganz gute Sache eigentlich, ne? Also das Konzept von mehr Rennsport ist eigentlich immer gut, auch im Qualifying. Natürlich kommt diese Idee aus dem Wunsch, diesem McLaren-Beitritt und damit dem auf 10 Fahrzeuge aufgestockten Feld gerecht zu werden. Damit war dann auch im Endeffekt eine Angleichung an dieses Formel-1-Punkte-Format möglich. 25 Zähler für das Siegerteam, 18 für den Zweitplatzierten, 15 für Platz 3 und so weiter. Das hat das in meinen Augen alles ein bisschen verständlicher gemacht. Wie siehst du das?
Ich finde die grundsätzliche Idee von diesem neuen Qualifying auch richtig gut. Ich hoffe mal, dass sie in Sardinien auch vorher vielleicht noch ein bisschen mehr testen, also auch die Serie mit zum Beispiel mit Timo Scheider oder irgendeinem anderen Fahrer, um halt zu testen, wie die Staubentwicklung oder die Sandaufwirbelungen da sein werden. Und dann fand, also sportlich finde ich, war es, was wir an Rennen gesehen haben, fand ich, war es eine mindestens 100%ige Verbesserung im Vergleich zu Saudi-Arabien 2021. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so ging und ich es als sportlich und auch, also die Rennen, die wir gesehen haben, fand ich, waren ziemlich gut. Also konnte man sich sehr gut anschauen. Was ich beim Rennformat ein bisschen unlogisch finde, ist die Punktevergabe für die Continental Traction Challenge. Die werden in der Teamwertung offiziell vergeben. Somit hat Rosberg mittlerweile statt 25 30 Punkte, weil Johann Christoffersen die schnellste Zeit in diesem Streckenabschnitt gefahren ist.
Und die 5 Punkte wert ist, ne? Also 25 genau. Ja, plus 5 Punkte macht 30.
Ja. Genau, das habe ich nicht dazu gesagt, genau. Genau, aber in der Fahrerinnenwertung werden die nicht hinzugefügt. Weder für Johann Christoffersen allein, noch für seine Teamkollegin Michaela Ahlen-Kottulinski, denn in der letzten Saison wurden die tatsächlich an beide FahrerInnen vergeben, auch wenn nur einer von beiden diese Bestzeit gefahren ist.
Das soll mal einer nachvollziehen. Aber naja, vielleicht ist da noch ein großer Masterplan von Herrn Alejandro Agap, dem Seriengründer, dahinter. Vielleicht soll das irgendwann am Ende der Saison Sinn ergeben und das ist so hochgedacht, dass wir zwei da gerade einfach geistig gar nicht hintersteigen können hinter diese Regel. Werden wir mal abwarten. Trotzdem die abschließende Frage, das neue Format, eher top für dich oder eher ein Flop?
Eher top. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich es sportlich eigentlich sehr gut fand dieses Wochenende. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst oder ob du das komplett anders siehst. Nee, ich finde es richtig gut. Ich finde es auch gut, dass generell dieser Continental Traction Challenge jetzt ein bisschen mehr Bedeutung zukommt, weil die ist ja auch maßgeblich, wenn es einen Gleichstand nach dem Qualifying zwischen zwei Teams gibt oder beziehungsweise und sie entscheidet ja auch über Platz 6 und Platz 7 im schlussendlichen Rennergebnis, also zwischen dem dritten Platz vom ersten und vom zweiten Halbfinale, also zwischen diesen beiden Teams. Also, ich finde es hervorragend.
Ich stimme
dir zu.
Wenn man
von den Unfällen absieht. Entschuldigung.
Genau, ja. Ich würde dir auch in diesem Rahmen zustimmen. Ich fand, das Racing war gut. Da bin ich ganz bei dir. Ich fand, die Formatanpassung hat sich gelohnt. Ich hoffe natürlich, dass wir die Heat-Qualifying-Rennen auch in der ersten Qualifying-Session beim nächsten X-Prix auf Sardinien sehen können. Denn wie gesagt, mehr Racing ist für mich mehr gut. Deswegen würde ich auch dieses neue Rennformat in der Kategorie Top einordnen. Gibt auch mal was Positives zu vermelden aus der Extreme. Es gibt aber trotzdem noch die eine oder andere Baustelle bis zum nächsten Rennen. Das ist ja vollkommen klar. Wir haben gerade eben schon von einigen gehört. Und das ist in der Extreme E, wie gesagt, auch nicht unüblich. Es ist einfach nur sehr schön zu sehen, dass die Extreme E, und das ist vielleicht noch ein Gedanke, der eigentlich ans Rennformat rangehört hätte, arbeitet an ihrem eigenen Produkt und sich nicht auf einem finalisierten Rennformat irgendwie ausruht, sondern entscheidet auf Grundlage von den Erfahrungen, die man in der ersten Saison gesammelt hat, welche Stellschrauben noch justiert werden müssen. Und das erwartet uns garantiert auch noch in den nächsten Rennen. Also stellt euch sicherlich ein auf noch die eine oder andere Neuerung bis zum Island X-Prix auf Sardinien. Was sind denn noch für Baustellen, die dir jetzt so spontan einfallen? Wie geht's in den nächsten Wochen weiter für die Extreme E?
Zum einen wird es noch ein technisches Update geben. Das wurde so ganz am Rande in der Übertragung vom Desert X-Prix so angedeutet, dass vor dem Island X-Prix, also vor dem nächsten Rennen auf Sardinien, was ja auch erst im Mai stattfinden wird, noch ein technisches Update an einigen Bauteilen gibt. Welche Bauteile das konkret sein werden, leider noch nicht, also wurde zumindest nicht gesagt. Und ansonsten glaube ich, dass vor allem die neuen FahrerInnen einiges noch zu knobeln haben. Insbesondere, wenn ich da an Nasser Al-Attiyah für abdenke, besagten Tanner Faust bei McLaren oder sogar Clara Anderson, die ja gar nicht zum Einsatz gekommen ist für Exide Energy. Und dann würde ich sagen, sollten sich einige Teams Tamara Molinaro als möglicherweise Stammfahrerin fürs nächste Jahr nochmal genauer anschauen, weil ich finde, die hat dafür, dass sie das erste Mal im Rennen in so einem Auto saß, verdammt gut abgeliefert.
Ist Molinaro für dich die Fahrerin oder der Fahrer des Wochenendes? Du hast da jetzt 20 Personen zur Auswahl. Wer ist dein Top-Pilot, deine Top-Pilotin?
Boah, schwierig. Darf ich zwei nennen? Einen Piloten, eine Pilotin?
Ja, weil du es bist. Okay.
Das ist aber lieb. Ja, also auf jeden Fall Tamara Molinaro. Knappes Rennen, finde ich, mit Christine Gisi, von der man leider nicht so viel gesehen hat. Aber das, was man gesehen hat, fand ich, war auch sehr stark. Aber Tamara Molinaro finde ich eindeutig besser. Teamkollege Bennett zum Beispiel in der Continental Traction Challenge geschlagen. Also die bessere Sektorzeit da gefahren. Auch im Halbfinale sogar ja eigentlich als Zweite sich fürs Finale qualifiziert, dann wegen Zeitstrafe für das Flaggeumfahren von Oliver Bennett, dann doch aus dem Finale rausgefallen. Also ich finde, es war eigentlich ein rundum gelungenes Wochenende für Exide, hätte man gar nicht so erwartet. Und Fahrer, muss ich sagen, wir haben ihn jetzt ein bisschen kritisiert wegen dem Blindflug im Finale, aber ich finde, Tanner Faust hat einfach so verdammt schnell, also nicht nur im Finale, das finde ich, hat man das ganze Wochenende gesehen. Also ein bisschen im Kyle-Duke-Style, ein bisschen außergewöhnlich, bisschen
Haudegen.
Ja, total, aber hat Spaß gemacht anzuschauen, finde ich. Ich glaube, die zwei wären mein Top-Team des Wochenendes.
Ich würde Johann Christoffersen auf jeden Fall wählen als mein Fahrer des Wochenendes. Das war einfach entzückend, wie der da im Finale 20 Sekunden Rückstand nach der roten Flagge aufgeholt hat und in der letzten Runde von Platz 3 auf den ersten Rang nach vorne stürmt und für Rosberg den Sieg holt. Dafür verdient er meinerseits auf jeden Fall den Titel des Fahrer des Wochenendes. Bei der Fahrerin muss ich einfach auch bei Rosberg bleiben. Und das zwar nicht, weil ich hier durch meine schwarz-rot-goldene Brille durchgucke und Rosberg das deutsche Team ist, sondern weil ich mich einfach sehr gefreut habe für Orlin Kotlinski, die so viele Pokale geholt hat in der Extreme E wie keine andere Fahrerin, bislang allerdings noch keinen Sieg dabei war. Die hat ja bei JBXE gute Erfolge gefeiert, zusammen mit Kevin Hansen im letzten Jahr. Dieses Mal in neuen Teamklamotten von Rosberg hat es endlich für den Sieg gereicht und es war einfach so herzerwärmend zu sehen, wie sie sich gefreut hat über diesen Erfolg. Deswegen meinerseits das Rosberg-Duo als Paarung des Wochenendes. Tja, und hinter den Kulissen der Extreme E laufen die Planungen für die Zukunft der Meisterschaft auf Hochtouren. Kurz vor dem Desert Exprix präsentierte die Meisterschaft nämlich Pläne für die Extreme H. Mit einem H wie Wasserstoff. Ab 2024 soll es nämlich eine Rahmenserie für die Extreme E geben. Mit denselben Chassis und mit denselben Antriebssträngen. Allerdings mit Brennstoffzellen statt Lithium-Ionen-Akkus. Nächstes Jahr soll es den ersten Prototypen geben. Da wird das Team um Agak und sowieso den Technikpartner Spark sicherlich viel arbeiten müssen. Und 2024, wie gesagt, dann das geplante Debüt der Extreme H.
Bis zum Island Exprix sind es ja jetzt noch ein paar Wochen Zeit. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne Feedback an contact@eformel.de schreiben oder euch auch gerne über die Social Media Kanäle bei uns melden. Wir sind bei Facebook, Twitter und Instagram vertreten. Und wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann das auch sehr gerne tun, zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de/eformel.de.
Und das nächste Mal ist dann hier wieder die Formel E im Fokus bei uns im E-Pod. Und um die Extreme E geht's dann das nächste Mal wieder im Sommer. Dieses Jahr, habt ihr ja schon gemerkt, nur mit den Rennanalysen. Dafür dann aber umso umfangreicher. Wir hören uns also nach Sardinien. Danke für deine Zeit, Svenny. Bis dann.
Danke dir ebenfalls und tschüss.